Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin, den verräterischsten Podcast der Welt. Ich bin der Manu und bei mir heute ein Gast, der sich selbst Rising Sun Evangelist nennt. Wunderschönen guten Morgen. Stell dich doch am besten selber mal kurz vor.
Hallo, ich bin Nick. Viele kennen mich aus dem Discord.
Aus Funk und Fernsehen.
Aus Funk und Fernsehen. Ich, im realen Leben komme ich aber aus Hamburg und arbeite in Zeitschriften. Bin aber hobbymäßig bei Spielen hängen geblieben, schon immer. Also sowohl Computerspiele als auch Brettspiele, schon seit Kindesbein.
Und bist sehr aktiv, wie du schon gesagt hast, auf unserem Discord, in unserem Brettspiel-Channel. Und man hat das Gefühl, da gibt's für dich eigentlich nur noch ein Thema, das nennt sich Rising Sun. Und das ist ein Spiel von Eric M. Lang, den man hierzulande vor allem wahrscheinlich auch kennt durch die Nominierung für sein Blood Rage, was Kennerspiel des Jahres Nominierung hatte 2016. Und wir haben auch schon über ihn gesprochen in dem Brettspiel-Kontext, nämlich er hat das wunderbare XCOM-Spiel gemacht, also das Spiel zum Strategiespiel von Firaxis, und hat auch noch ganz, ganz viele andere Sachen gemacht. Also hat sehr viele LCGs mitentwickelt, wie zum Beispiel bei Star Wars, hat Arcadia Quest gemacht und so weiter und so fort. Aber Rising Sun dürfte wahrscheinlich sein kommerziell erfolgreichster Hit gewesen sein momentan. Das ist auf Kickstarter unfassbar durch die Decke gegangen vor einigen Jahren. Vor 2 Jahren, glaube ich, war es, gell?
2015, nee, 16, letztes, so. Letztes Jahr.
Letztes Jahr erst.
2017 im März oder so
lief die Kampagne. Von März bis April, genau. Die haben innerhalb von 30 Tagen 4 Millionen Dollar eingenommen, etwas mehr sogar, 4,2 Millionen für ein Mini-Tabletop-Game. Nee, wie sagt man da? Für ein Tabletop-Game mit Miniaturen.
Mini so ist stark untertrieben.
Ja, also ein großes, ein Makro-Game mit sehr vielen Minis von dem Verlag CMON, der heißt Cool Mini or Not. Ich habe immer früher gedacht, der heißt Come On. Aber nein, das heißt Cool Mini or Not.
Ja, im Moment nennen die sich halt aber auch Simon. Die sind entstanden, es waren früher mal eine Webseite, Cool Mini or Not. So ein bisschen wie Am I Hot or Not, falls du das noch kennst.
Oh ja.
Cool Mini or Not, da konnte man früher so seine bemalten Figürchen von Tabletop-Spielen zeigen und die Leute haben gesagt, ob die gut oder schlecht waren. Und aus dieser Community raus hat sich halt irgendwann die Firma entwickelt.
Ja. Und das ist ja auch ein Subgenre auf Kickstarter, was besonders gut funktioniert. Irgendwie ein Brettspiel, bekannter Name dran, vielleicht noch eine bekannte Lizenz. Und dann gehen die Dinger durch die Decke. Haben wir neulich bei Lee News auch besprochen. 30% des Gesamtumsatzes von Kickstarter wird inzwischen über Brettspiele finanziert. Und da hat Rising Sun sicherlich auch dazu beigetragen. Ich habe hier die Asmodee-Version, die in Deutschland im Handel erschienen ist. Die ist ein bisschen abgespeckt im Vergleich zu dem, was man alles bei Kickstarter plätschen konnte. Da werden wir gleich noch ein bisschen detailliert drauf eingehen. Du warst Kickstarter-Backer, gell? Was hat dich denn dazu bewogen, da mitzumachen?
Ich glaube, dass ich auf Eric Lang aufmerksam geworden bin. Und zwar eigentlich durch das XCOM-Brettspiel. Weil ich ein totaler XCOM-Fan bin, schon als es damals auf der irgendwie UFO hieß, auf der, ich weiß gar nicht, war das PC oder PlayStation?
PC war das, ja.
PC. Also da hieß es noch UFO. Und das fand ich immer super. Und als ich dann hörte, dass es dieses XCOM-Brettspiel gab, das fand ich genial. Und ich glaube, da ist das auch auf den Messen richtig nochmal, hat er nochmal richtig Aufmerksamkeit bekommen, weil das ja eins der ersten Spiele war mit kompletter App-Unterstützung, was auch ausschließlich nur mit der App läuft. Ohne App geht das ja gar nicht.
Genau, können wir auf jeden Fall empfehlen, den Podcast nochmal zu hören. Gibt es eine eigene Folge dazu. Schade, dass da nicht weitergeht. Ich glaube, da kommt eine Erweiterung jetzt demnächst oder ist gerade erschienen.
Ich glaube, dass dieses Konzept ein bisschen tot ist mit ausschließlich App benutzen. Und das Spiel war ja auch schon cool. Also es ist unglaublich stressig gewesen. Und hat aber auch schon, und das fand ich auch sehr interessant, verschiedene Mechanismen im Spiel selber drin. Also und das ist bei Rising Sun auch ähnlich. Bei Rising Sun, hat, als ich dann gehört habe, dass der war eigentlich erst freier Designer und ist dann, hat für Fantasy Flight halt sehr viele Sachen gemacht und ist dann irgendwann bei Simon eingestiegen und die haben sich, ich glaube, in Singapur an die Börse begeben und so. Also da gab es große News so in der Industrie und da, den haben sie dann eingekauft und der ist der Head of Design geworden und hat dann Rising Sun nach diesem Erfolg von Blood Rage, den ich total verpasst hatte, exklusiv auf Kickstarter gemacht und über das Artwork, über ihn selber und über diese Figuren, die dabei waren, bin ich auf Kickstarter hängen geblieben bei dem Ding und habe das dann auch eigentlich untypisch für mich sofort mitgeplätscht, weil das so ein, auch bei Simon so eine Geschäftsidee ist, mit sehr teuren Pledges diese Spiele exklusiv auf Kickstarter anzubieten, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt war das so, dass sie exklusiv auf Kickstarter-Vertrieben haben. Jetzt ist es anders. Jetzt bringen sie das auch noch in Handel. Das hat sich dann.
Ja, das war aber zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht klar, ob Rising dann den Sprung schaffen wird. Da, das hatten wir ja auch schon diskutiert bei Seventh Continent, dass da ganz viele ja so Spiele gibt, wo man immer so das Gefühl hat, wenn man da jetzt nicht mitmacht, dann verpasst man es, ja? Weil man nie die Chance haben wird, das noch zu bekommen. Aber bevor wir da jetzt mal über Kickstarter reden, lass uns doch mal kurz beschreiben, was ist denn überhaupt für ein Spiel? Also erklär doch mal kurz, es spielt im feudalen Japan, aber was für eine Art von Spiel, was würdest du denn sagen, ist es für ein Spiel?
Ja, es ist auf jeden Fall verschwägert mit Blood Rage, was ja so eine nordische Mythologie hat. Rising Sun hat diese feudale Japan-Fantasie-Welt, wo es um Götter geht, die Kami, die niederkommen, und um die geht es im Spiel ganz doll. Letzten Endes ist es ein, ja, es hat halt sehr viele Spielmechanismen in sich drin. Letzten Endes ist es ein Area-Control-Game, also es geht um Gebiete, die du besetzen musst, um nachher Siegpunkte zu bekommen. Das ist eigentlich das Grobe. Aber es gibt so viele verschiedene Phasen mit so vielen anderen Spielmechanismen dabei, dass es sehr schwer ist, das wirklich zu beschreiben. Und es macht halt ganz viele Sachen einzigartig in meinen Augen, vor allem diese Kombination. Letzten Endes gewinnst du aber, wenn du in diesen Jahreszeiten, in die das unterteilt ist, in diesen Spielphasen, Gebiete besetzt.
Genau, also Area Control hätte ich jetzt auch gesagt. Das ist nur das, was dir Siegpunkte gibt. Mich hat es auch sehr stark an so Verhandlungsspiele, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber so, wie hieß denn das früher? Diplomacy zum Beispiel, war ja eins der ersten Spiele, die so diesen Risiko-Setting aufgenommen haben, aber eben dich nicht mit Würfelglück haben hantieren lassen, sondern bei Diplomacy musst du wirklich in die Diplomatie rein, mit Leuten verhandeln am Spieltisch, kannst rausgehen, Verträge schließen, Verträge brechen. Und das ist aber so ein 8-Stunden-Spiel. Ja? Das spielst du wirklich abendfüllend und die ganze Nacht. Und Rising Sun hat dieses Element so ein bisschen mit reingebracht, aber in ein deutlich kürzeres Setting. Also es ist ein Area-Control-Spiel, aber du hast sehr viel von diesen Verhandlungen, Verrat, Absprache, Versprechen, Brechen. So diese ganzen Elemente spielen eine riesige Rolle, wenn man es denn richtig spielt, finde ich.
Genau, also die Diplomatie, die du angesprochen hast, ist ganz bezeichnend. Und auch sehr gewollt. Man kann das Spiel allerdings auch komplett ohne Diplomatie spielen, wenn man möchte. Das passiert am Anfang oft, wenn man das Spiel noch nicht kennt, in der ersten Runde, dass man diese Diplomatie überhaupt nicht ernst nimmt. Mhm. Am Ende des Tages macht diese Diplomatie das Spiel aber sehr besonders und so wahnsinnig spannend und interessant. Das, was ich daran auch unglaublich faszinierend finde, ist, dass das eigentlich keinen echten Glücksfaktor hat. Sondern du kannst sehr klar benennen, wenn du erfolgreich warst, woran es gelegen hat, beziehungsweise du kannst sehr klar benennen, welche deiner Entscheidungen von den ein, zwei, die du dann hast, die sich so rauskristallisieren, die du falsch gemacht hast, wenn es ein Misserfolg war.
Aber witzig, dass du auch sagst, dass in den ersten Partien die Diplomatie noch gar nicht so eine große Rolle spielt, weil das war bei uns auch so. Also man ist noch so mit den Regeln beschäftigt und wie funktioniert es überhaupt alles? Und du wirst ja so mehr oder weniger gezwungen, eigentlich Verbindungen einzugehen. Also du musst dich dann immer verpartnern mit Leuten, also musst nicht, aber kannst, wird dir nahegelegt, phasenweise, auch rundenweise mit Leuten dich zusammenzuschließen, um gewisse Dinge zu machen. Und da ist uns überhaupt nicht in den Sinn gekommen in der ersten Partie, dass man darüber ja auch sagen kann, hey, ich mache jetzt hier mit dir ein Bündnis, aber dafür zahlst du mir Geld, weil das ja so in den Regeln eigentlich gar nicht erst drinsteht. Auf die Idee kommt man eigentlich erst nach der zweiten, dritten Partie oder wenn man halt mit Leuten spielt, die es schon kennen. Aber wenn man sich das neu erarbeitet, war uns das irgendwie gar nicht so bewusst, weil es ja in Brettspielen normalerweise überhaupt nicht legal ist. Du darfst ja nicht einfach so sagen, hey, gib mir eine Karte und ich gebe dir zwei Geld für. In normalen Spielen ist das in der Regel verboten.
Ja, viel schlimmer ist ja eigentlich auch dann der Punkt, wo man diese Allianzen bricht und die Leute anfängt zu betrügen und die zu belügen, indem man sagt, ja, mach doch mal das, gib mir eine Münze dafür. Und dann macht er das und gibt dir eine Münze. Oder er gibt dir halt keine, weil er dich halt betrogen hat und sagt, nö, warum denn auch? Also das sind dann Elemente, die da ganz stark reinkommen nachher. Und das macht das Spiel sehr, sehr besonders. Aber da muss man sich reinfuchsen am Anfang. Das ist, diese Diplomatie ist auch ganz am Anfang, also ich hatte ja schon erwähnt, dass das Spiel in drei Jahreszeiten stattfindet, beziehungsweise eigentlich vier, wobei der Winter die Abrechnung ist, die Finale, da passiert nichts mehr. Du hast aber Frühling, Sommer und Herbst als Jahreszeiten. Das sind Phasen, die nach immer gleichen Schritten ablaufen. Und vor diesen Jahreszeiten, bevor es losgeht, gibt es die Teezeremonie. Und das ist der Moment, wo man sich Partner sucht, Partnerschaften eingeht. Man muss auch dazu sagen, das Spiel ist spielbar, ich glaube, von ab 3 Spielern macht es Sinn.
3 bis 5 und 6 mit Erweiterung. Ja.
Genau. Und in dieser Teezeremonie fängt man dann halt an zu dealen und zu sagen, okay, möchtest du mit mir eine Allianz eingehen oder nicht? Diese Allianzen halten dann über diese Jahreszeit. Je nachdem, ob man sich betrügt oder nicht. Man kann sich nämlich auch sozusagen offiziell betrügen. Also es gibt dann so, gibt so unterschiedliche Betrugsarten. Das macht es auch spannend. Und offiziell kann man sich auch betrügen und dann bricht diese Allianz auseinander, auch offiziell.
Eine sehr schöne Mechanik finde ich, die ist so an Puerto Rico angelehnt, wenn man das noch kennt, dass immer einer oder eine Mitspielerin dran ist und eine Aktionsphase auswählt, Benefit dadurch bekommt, dass man sie auswählt und alle anderen Spieler machen das aber auch. Ich finde, dieses Spielprinzip mag ich total gerne. Das haben inzwischen ja einige Spiele aufgegriffen. Ich stehe da total drauf, weil das immer so ein bisschen dadurch auch einerseits eine taktische Überlegung ist, was ist denn für mich jetzt gut? Ah, wenn ich das mache, können die aber auch das machen. Habe ich trotzdem noch einen Vorteil davon? Nee, oder nehme ich das denen jetzt weg? Weil mir bringt es zwar jetzt eigentlich nicht so viel, aber den anderen würde es noch viel mehr bringen. Das nehme ich jetzt lieber für mich. Das mag ich total gerne und darauf basiert ja eigentlich auch der gesamte Ablauf von Rising Sun. Und da kommt auch diese Partnerschaft ins Spiel, weil man sich dann ja auch abspricht. Hey, nimm doch mal die Phase, also keine Ahnung, lass uns jetzt irgendwie unsere Einheiten platzieren. Das bringt mir jetzt irgendwie gerade besonders viel. Und dann kannst du da auch wieder sagen, also gut, dann nehme ich jetzt diese Phase, mir bringt die aber nicht so viel, aber dir wird sie total viel bringen, was kriege ich denn dafür? Und das hat mir total viel Spaß gemacht.
Das ist auch ein Kern, das ist die Mandatsverteilung, die letzten Endes die Züge vorschreibt, die du machen kannst in dem Spiel. Mhm. Das heißt, der Spieler, der dran ist, das ist so ein bisschen so ein Draft-Mechanismus, der zieht aus so Mandatssteinen 4 Stück und darf sich von diesen 4 einen aussuchen, den er spielt. Und das ist die Art des Zuges dann. Und da kommt es halt sehr drauf an, wo am Tisch ich sitze, wer mein Nachbar ist, wer als nächstes quasi dran ist. Denn ich weiß ja, indem ich ihm nämlich die restlichen 3 Steine von den 4, die ich zur Auswahl hatte, gebe, weiß ich ja, was der zur Auswahl hat. Der zieht dann einen nach, damit er auch 4 Steine hat. Aber dann weiß ich ja ungefähr, was seine Auswahl ist. Das heißt, ich kann das auch in meine strategischen Überlegungen schon einbeziehen. Was macht der wohl? Was braucht der denn? Was wird der wohl tun? Beziehungsweise, wenn das mein Partner ist, können wir uns ja absprechen. Hey, mach du mal das, ich mach jetzt das. Wäre toll, wenn du jetzt, keine Ahnung, Bewegung spielst, damit wir unsere Truppen bewegen können. Und das, was du angesprochen hast, ist halt der diplomatische Kniff. Deshalb macht man Allianzen. Der Partner, der Allianzpartner und du selber bekommst halt ein Goodie, den die anderen nicht bekommen. Das heißt, ich wähle mir jetzt aus 5 möglichen Zügen, die ich habe. Das ist einmal Rekrutieren von Truppen, einmal Bewegen von Truppen, einmal Kaufen, so Karten kaufen, einmal Ernten. Das heißt, ich kann für Gebiete Ressourcen bekommen oder ich kann offiziell betrügen. Das sind diese 5 Züge, die ich habe. Zwischen denen kann ich mir aussuchen. Von diesen 5 Zügen gibt es jeweils 2 so Karten, also so Tiles eigentlich, so Steine. Und wenn ich jetzt einen Zug spiele, dann müssen alle diese Art Zug machen. Das heißt, wenn ich Bewegen spiele, dann bewegen sich halt alle. Aber mein Partner und ich dürfen halt beim Bewegen noch eine Festung bauen. Das ist dann so das Goodie, was ich davon habe.
Genau, und das kann man natürlich auch ganz gezielt einsetzen, zu sagen, also gut, Bewegen ist jetzt gerade nicht so wichtig, aber wir benutzen jetzt den letzten Stein, damit unsere Gegner keine Festungen bauen können oder sowas in der Art. Das kommt da dann eben sehr zum Tragen. Und es macht das Spiel aber auch sehr simpel zu spielen. Also ich finde, das kann der Eric M. Lang auch immer ganz gut. Es ist zwar ein insgesamt sehr strategisches und komplexes Spiel, aber die eigentlichen Mechaniken, wenn ich dran bin, die sind im Grunde sehr simpel zu verstehen. Wähle einen Stein aus, mach die Aktion. Wenn du den Stein ausgewählt hast, kriegst du noch einen Bonus. Fertig, oder? Also auch dieses ganze Area Control und so, das ist kein hochkomplexes Regelwerk bei diesem Spiel. Man kann das relativ simpel und einfach spielen und hat dadurch dann eben auch halt die Zeit, sich um diese Metaebene mehr zu kümmern. Das, finde ich, ist sehr elegant gelöst hier in diesem Spiel, dass man nicht so ständig in irgendwelchen Regeln nachblättern muss und 100-mal irgendwelche Mini-Fitzel irgendwie nachschauen muss oder nachschlagen muss. Ist im Grunde eigentlich sehr einfach.
Das ist total faszinierend, weil diese ganzen Grundbausteine, diese ganzen Grundspielmechanismen, die dem zugrunde liegen, sind total simpel. Also auch, weiß ich nicht, der Kampf ist total simpel. Du hast Figuren und jede Figur zählt 1. Und wenn du 2 Figuren hast und der andere hat eine Figur, dann steht es 2-1 und du gewinnst. Das ist wirklich super simpel. Genauso sind alle anderen Mechaniken ja auch. Also auch dieses mit, was du eben sagtest, ich ziehe von 4 Steinen, ziehe ich einen und das machen dann alle. Das ist total simpel. Komplex wird das, weil das in dieser Diplomatie, in diesen diplomatischen Beziehungen passiert, in diesem Raum, wo es voneinander abhängt, was macht der eine, was macht der andere, und weil es nachher dann Aktionen gibt, die sich so gegenseitig beeinflussen und wo es so Kombinationsmöglichkeiten gibt. Das heißt, aus diesen ganz simplen Mechaniken entwickeln sich nachher wirklich oder können sich total komplexe Situationen ergeben. Und dann muss man leider nachgucken in den Regeln, auch oft.
Ja, und im FAQ. Aber das sind dann eher so diese die Verstrickungen oder so. Aber wie wir schon gesagt haben, ist insgesamt sehr elegant. Auch der Kampf finde ich unglaublich cool gelöst, weil der auch dieses feudale Japan-Thema irgendwie so schön mit aufnimmt. Da müssen wir unbedingt nochmal drüber reden, weil jeder kennt es, der schon mal Risiko gespielt hat. Man kommt irgendwie mit einer Übermacht an, würfelt und verliert gegen eine popelige Einheit, weil man irgendwie schlecht würfelt. Davor muss man bei diesem Spiel überhaupt gar keine Angst haben. Der Kampf ist komplett unglücksabhängig. Ja? Also man weiß genau, was man dort tut, aber es hat sehr viel Ebenen, die man da bedenken muss bei dem Kampf. Wie du schon gesagt hast, jede Einheit ist eine Kampfstärke wert, egal ob sie jetzt riesengroß ist. Über diese Minis haben wir ja schon kurz gesprochen. Genauso wie eben so eine kleine Einheit. Also die haben dann zwar irgendwelche Spezialfähigkeiten. Natürlich gibt es auch Monster, wo dann dran steht, die haben Stärke 2 oder so. Aber es ist immer klar und ersichtlich, mit welcher Kampfstärke du ankommst und mit welcher Kampfstärke du verteidigst. Und da ist kein großes Glück dabei. Jetzt kommt aber diese Ebene mit rein, dass ja nicht einfach nur 1 gegen 1 gekämpft wird, sondern dass ich beim Kampf verschiedene Möglichkeiten habe. Da müssen wir mal ein bisschen im Detail, glaube ich, drauf eingehen.
Ja, man muss einen Schritt noch zurückgehen und nochmal sagen, dass jeder einen Clan spielt, der und jeder Clan hat eine bestimmte Fähigkeit. Man hat aber die gleichen Figuren. Das heißt, jeder hat 10 Figuren zur Verfügung. Alle Figuren davon können kämpfen und sind alle einen Kraft wert. Man hat aber 3 Priester. Diese Priester kann man zu Tempeln schicken. Das heißt, man schickt sie von der Karte runter zu Tempeln und da können die Gottheiten huldigen. Und diese, wenn du da eine Mehrheit hast und eine Gottheit huldigst, dann gibt sie dir noch einen Bonus. Ansonsten hast du noch so einen Anführer, der hat eine Besonderheit, der kann nicht entführt werden und der kann, ist so ein bisschen zäher als die anderen, aber grundsätzlich zählen die halt alle eine Stärke. Dieser Kampf kommt am Ende einer Jahreszeit. Das heißt, es gibt eigentlich, weil es gibt ja nur 3 spielbare Jahreszeiten, eigentlich auch nur 3 Zeiten, in denen gekämpft wird. Also 3 Kampfphasen.
Über das ganze Spiel hinweg.
Aber du hast natürlich, Japan ist aufgeteilt, 8 Zonen, glaube ich, 8 Regionen gibt es.
Ja, hängt auch ein bisschen von der Spieleranzahl ab, aber auf der Karte sind 8 Regionen abgebildet.
Ja, und nicht in jeder Region wird gekämpft, darauf zieht sie jetzt ab, weil es wird immer, es gibt immer Regionen, eine Region weniger, in der nicht gekämpft wird, was auch strategisch wieder Auswirkungen hat, weil es macht keinen Sinn, eine Region zu besetzen, in der nicht gekämpft wird. Auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, man kriegt die meisten Punkte, je mehr unterschiedliche Regionen man besetzt hat in den Jahren.
Das haben wir total vergessen beim ersten Spiel.
Ja, das heißt, es gibt die meisten Punkte, es gibt nachher so einen Punktebonus, wenn ich 5 unterschiedliche Regionen zu einem Zeitpunkt mal erobert hatte, also die einmal erobert hatte, dann kriege ich so einen Punktebonus. Der ist nachher total entscheidend, weil der am Ende im Winter das nochmal alles über den Haufen wirft. Was auch eine total tolle Mechanik ist, weil man zwischendurch nicht so genau weiß, wer eigentlich wirklich führt. Bei diesen Kämpfen, und das ist das Besondere daran, und das ist auch eine der Faktoren, die das Spiel von Blood Rage unterscheidet, ganz doll, gibt es einen Auktionsmechanismus. Und den hat Eric Lang, glaube ich, so ein bisschen abgeguckt von dem Cry Havoc-Spiel von Michael Oratsch, oder wie er heißt, von Portal Games. Der hat nämlich auch so einen Beat-Mechanismus in diesem Spiel und davon hat er sich auf jeden Fall sehr beeinflussen lassen. Das macht das aber alles nochmal ganz toll, denn du hast verschiedene Ressourcen in Form von Münzen, die du setzen kannst auf verschiedene Aktionen in so einem Kampf. Und das machst du verdeckt. Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Du kannst Seppuku begehen, das heißt, alle deine Einheiten sterben. Du kannst einen Geisel nehmen. Du kannst noch so Samurai, Ronin engagieren, wenn du dazu in der Lage bist. Oder du kannst halt am Ende dieser Schlacht auch noch die imperialen Poeten gewinnen, sozusagen die,
kaiserlichen Dichter, genau. Ja.
Den Hymnus dazu schreiben und dann kriegst du Punkte für alle, die gestorben sind. Das heißt, da macht es plötzlich Sinn, Seppuku zu begehen, weil dann kannst du ungefähr sehen, wie viele Punkte du dann bekommst. Kriegst du halt direkt Siegpunkte für.
Ja, das Interessante daran ist, dass es eben diese vier unterschiedlichen Bereiche gibt, die du hinter einem Sichtschirm für dich definierst, welche dir jetzt gerade wichtig sind bei diesem Kampf, indem du eben drauf bietest. Und das Spannende ist ja, dass da nicht immer klar ist, der mit den meisten Einheiten ankommt, holt sich auch die meisten Siegpunkte aus diesem Kampf raus, weil es durchaus auch ein strategisches Element sein kann, absichtlich so einen Kampf zu verlieren und dass es dir gar nicht um die Region geht, dass du da im Endeffekt dann trotzdem irgendwie so gesehen siegesreicher rausläufst oder dich feierst, weil deine Einheiten halt wahnsinnig viel Punkte gegeben haben, auch wenn du das Gebiet nicht erobert hast. Also da ist so ein bisschen Intuition notwendig, den Gegner zu antizipieren, was er denn jetzt gerade da macht und was er vorhat, um das auch in die eigene Überlegung mit einfließen
zu lassen. Und da kommt es halt ganz schwer auch drauf an, welchen Clan du spielst. Denn es gibt unterschiedliche Eigenschaften dieser Clans auch. Also es gibt zum Beispiel einen Clan, der hat keine Bewegungsbeschränkung. Alle können immer nur sich nur so ein Feld bewegen und der kann überall hinfliegen. Also den kannst du, die Libellen-Clan ist das, der kann seine Einheiten überall hinbewegen, ganz quer über die Mappe kann irgendwo auftauchen. Es gibt auch noch so einen anderen Clan, der bei jedem Kampf dabei sein kann. Und es macht am Anfang, wenn man das noch nicht so genau verstanden hat, was das für einen Sinn hat, macht es total Sinn, bei Kämpfen teilzunehmen, um Ressourcen zu generieren. Das tust du nämlich auch, wenn du verlierst, denn der Verlierer so einer Auktion, der bekommt so Reparationszahlungen. Also es ist so ganz klassisch, ich habe also diese vier verschiedene Dinge, auf die ich Geld setzen kann. Der das meiste Geld setzt, gewinnt diese Aktion und darf sie ausführen. Und wenn man dann diesen Kampf am Ende gewinnt, dann bekommen die, gegen die man gespielt hat, das Geld, was man eingesetzt hat.
Ja, also je mehr du setzt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst, aber desto stärker werden deine Gegner in den Folgerunden, weil sie auf einmal viel mehr Geld
haben. Genau, und da du eventuell ja in mehreren Regionen kämpfst, kann es total viel Sinn machen, auch diese Reihenfolge der Kämpfe im Auge zu behalten, um zu gucken, okay, dem ersten Kampf in Hokkaido, den schenke ich her, da begehe ich jetzt Selbstmord und kriege da ein bisschen Punkte für und hoffentlich Geld, weil ich hoffe, dass der andere mehr Geld setzt. Da kommt das dann auch noch dazu, dass man dann anfängt, den zu belabern und so tut, als würde man. Und dann gibt es halt dieses Bluffen. Und es könnte ja auch sein, dass nicht nur einer am Tisch dein Gegner ist, sondern es können ja plötzlich auch vier sein, je nachdem, mit wie vielen Spielern du spielst und welche Allianzen du hast. Man muss dazu sagen, dass alliierte Spieler nicht gegeneinander kämpfen. Die teilen sich mehr oder weniger dann den Sinn. Es gibt zwar am Ende so einen Gewinner, aber der Partner, der stirbt halt am Ende nicht. Der Verlierer eines Kampfes stirbt. Alles von dem stirbt und der verschwindet auch von der Mappe. Was total mies ist, weil Figuren auf die Karte zu kriegen auch nicht so einfach ist. Das heißt, wenn du einen Kampf verlierst und deine Einheiten von der Karte verschwinden, hast du in der nächsten Jahreszeit keine Figuren mehr auf der Karte und muss sie erstmal raufbringen.
Und wie du schon gesagt hast, man hat ja nur 10. Also wenn man stark auf dieses Geiselnehmen geht, kannst du den anderen halt auch dadurch schwächen, dass er die Einheiten nicht mehr hat.
Diese Geiselnahme funktioniert eigentlich nur, dass du die Figur rausnimmst und die kämpft halt nicht mit, was so ein Kampf entscheiden kann, weil plötzlich eine Figur fehlt. Und nachher, man kann ja sich dann so Monster holen, dann hast du ja plötzlich so ein 4 Stärke-Monster, was dir toll aufgeboostet hat. Und das wird dann Geisel genommen und verschwindet halt aus dem Kampf und plötzlich ist deine 6er Macht nur noch 2 wert, was sehr wehtun kann. Die kaufst du nachher nicht frei, sondern letzten Endes gibst du die am Anfang der nächsten Jahreszeit demjenigen zurück, von dem du sie hast und bekommst dafür aus der allgemeinen Kasse dann eine Münze. Das ist nicht, also dieses Geiselnehmen schadet dich nicht langfristig. Das wäre total fies, weil diese Ressourcen sehr knapp sind. Also es gibt Clans, die starten mit 4 Münzen oder so, was total wenig ist. Wenn du mit 4 Münzen so eine Auktion dann machst im Krieg nachher, da kommst du im Zweifel nicht so weit, weil es auch Leute gibt, die starten halt, ich glaube, mit 6 oder 7 und kriegen eventuell noch viel mehr Geld und dann sind so Kämpfe mit 15, 16 Münzen, die eingesetzt werden, völlig normal.
Und was wir nicht vergessen dürfen, man darf auch jederzeit in diesen Phasen immer wieder verhandeln, bestechen und irgendwie diskutieren darüber, was man vorhat und was man macht. Man muss sich aber wieder, wie gesagt, nicht dran halten. Gell?
Genau, es gibt so eine Grundregel, du darfst das ganze Spiel über mit Geld handeln. Und auch mit diesen Samurai-Tokens, die du kriegst. Das sind so die Sachen, mit denen du handeln darfst. Und du kannst natürlich jederzeit sagen, ich tue das, wenn. oder ich mache das, wenn, muss ich halt aber über in keinster Weise dran handeln. In der Kriegsphase darfst du nicht mehr handeln. Da kannst du zwar, also da ist dieser Austausch von Münzen und Ressourcen nicht mehr erlaubt. Da ist der auch sehr transparent. Das heißt, wenn ich in einen Kampf mit dir gehe, dann frage ich als erstes, okay, wie viele Münzen hast denn du? Und dann musst du mir sagen, wie viele es sind. Und dann kann ich auch dich fragen, wie viel Samurai hast du noch? Also wie viel kannst du da holen, wenn du diesen den Ronin-Punkt gewinnst? Das heißt, ich frage am Anfang, okay, wie viele Ressourcen hast du zur Verfügung, damit ich das einschätzen kann? Und dann kann es natürlich auch Situationen geben, wo ich so haushoch unterlegen bin, dass ich diesen Kampf gar nicht gewinnen kann, wenn du all deine Ressourcen einsetzt. Und dann fange ich natürlich an, dich zu belabern und sag, jaha, ist mir völlig egal, setz mal schön viel ein, damit ich viel kriege oder keine Ahnung. Dann geht's halt dieses Pokern los, weil es kann ja sein, dass ich da trotzdem noch einen Vorteil draus kriege. Und deshalb macht es ja auch Sinn, in Kämpfe zu gehen, die für mich eigentlich erstmal aussichtslos erscheinen. Man muss dazu noch sagen, bevor es diese Kampfphasen gibt, gibt es halt immer diese Götterphasen, wo diese Priester zu den Gottheiten gehen und diese Gottheiten, die erlauben dir halt noch so extra Boni, wenn du die gewinnst. Und später gibt es halt auch die Möglichkeit, das ist in einer der ersten Erweiterungen, die dann auch jetzt im Herbst rauskommen, dass diese Götter als Figuren noch auf die Karte kommen und noch mitkämpfen und für dich da noch einen anderen Effekt haben, was das ganze Spiel nochmal eine Stufe auf ein anderes Level hebt einfach. Das heißt, diese Götterphasen gibt es, da muss man sich aber immer überlegen, okay, also die gibt es dreimal in so einer Jahreszeit und einmal noch kurz vorm Kampf. Die bescheren dir dann, keine Ahnung, nochmal extra Ressourcen, extra von diesen Ronin. Wenn ich da aber Leute hinschicke, Priester, habe ich halt weniger Figuren auf der Karte, die ich vielleicht brauche, um mir Gebiete unter den Nagel zu reißen. Das heißt, da muss man immer so ein bisschen abwägen. Und da ist dann auch so ein Worker-Placement-Mechanismus drin. Das heißt, auch da, wenn ich da eine Mehrheit habe auf diesem Tempel, ich habe nur drei Priester zur Verfügung, wenn ich da die Mehrheit hinkriege, dann habe ich diesen Effekt, der mir weiterhilft. Wenn ich da ausgebotet werde, halt nicht. Dann habe ich halt im Zweifel zwei Figürchen verschenkt oder drei, die mir eventuell fehlen.
Es ist kein Familienspiel. Also ich glaube, das hört man auch schon raus. Es ist nicht so ein locker-flockig, komm, wir machen heute Abend mal Brettspielabend-Spiel. Es ist schon ein anstrengendes Spiel im Sinne von, man muss schon wirklich komplett bei der Sache sein, aber wenn man sich da rein vertieft in diese Meta-Ebene, nenne ich es jetzt mal, ja, also wenn man da wirklich Bock drauf hat, mit seinen Mitspielern da so zu verhandeln und in diese psychologische Kriegsführung einzutauchen, dann kann man da, glaube ich, sehr viel Spaß haben. Aber würdest du mir zustimmen, dass es kein Spiel für jede Spielgruppe ist, dass es nicht so geeignet ist wie jetzt so ein klassisches Eurogame?
Auf jeden Fall. Also das ist keinesfalls für jeden so zu haben. Man muss bereit sein, also wir haben, wenn wir in der, wir spielen hauptsächlich in der Fünfergruppe, da dauert das auch schon echt extrem lang. Also da spielen wir locker 4-5 Stunden.
Weil ihr so viel nebenher verhandelt, oder?
Ja, auch. Wenn du dann jemanden hast, der viel überlegt, ist natürlich, verlängert sich das noch, aber es gibt auch die Situation, dass zwei aufstehen und nochmal in den Nebenraum gehen, um nochmal eine Strategie abzusprechen. Ja, das auch, das passiert halt sehr schnell. Man muss aber dazu sagen, dass es eigentlich keine Downtime gibt dabei, denn du bist die ganze Zeit am Überlegen und du bist die ganze Zeit am Vorausplanen und du bist die ganze Zeit am Gucken, was könnte ich wie machen. Und man muss auch dazu sagen, es kann ja auch gut sein, dass du gar keine Allianzen hast zum Beispiel, sondern dass du alleine spielst, was total viele Vorteile bringen kann auch. Denn da kannst du sehr frei Sachen machen und kannst da sehr frei dazwischen grätschen oder du kannst Allianzen eingehen und betrügen. Das heißt, da gibt es einfach unterschiedliche Strategieansätze.
Ja, und hängt auch ein bisschen mit dem Clan zusammen natürlich, den du spielst. Also je nachdem, welchen du dann hast pro Partie, verändert sich ja auch so ein bisschen vielleicht die Vorgehensweise. Hast du jetzt den, der irgendwie überall seine Einheiten reinsetzen kann, musst du wieder ganz anders rangehen, als wenn du den hast, bei dem die Basen so Schildkröten sind, die sich auch wieder mitbewegen können, ja. Und das macht ja auch den Reiz dann aus, da unterschiedliche Dinge auszuprobieren. Und das Spieldesign gibt es ja auch her, je nach Spieler.
Es gibt noch einen sehr wichtigen Mechanismus, den wir noch nicht genannt haben. Das ist die Ehre. Es gibt so eine Rangliste an Ehre. Man hat so eine Anfangsehre, so einen Wert. Und der mit der höchsten Ehre hat immer einen Vorteil, weil bei allen unentschieden Situationen gewinnt der.
Ja klar,
das heißt, wenn ich irgendwo in einem Gebiet stehe und am Ende, also eigentlich steht es 1-1, dann hat der mit der höheren Ehre immer den Sieg. Mhm. Das heißt, wenn ich, wie ich schon sagte, bei den Priestern zum Beispiel oben bei den Tempeln bin und schicke da einen Priester hin und ein anderer macht das auch und der hat höhere Ehre als ich, Dann gewinnt er halt und dann kriegt er den Bonus. Und diese, um diese Ehre bettelt man auch. Also das ist immer nochmal so, da hat man auch nochmal im Hinterkopf, weil das ein entscheidender Faktor sein kann, der dir so die Waagschale bringt. Ich glaube, was das Ding auf keinen Fall zum Familienspiel macht, ist, du musst es halt abkönnen, dass du beschissen wirst.
Ja, genau. Ja.
Also und das ist etwas, deshalb kann ich das mit meinen Kindern noch nicht spielen. Das geht denen viel zu nahe. Also das könnte ich da nicht machen. Und wir haben, das entwickelt sich bei uns in der Spielgruppe halt auch dadurch zu so einem Metaspiel noch, weil es so Fäden gibt, die sich von Partie zu Partie tragen. Das heißt, wenn ich irgendwie Geld einsammle, weil ich sage, ja, okay, und dann spiele ich das nächste Mal ein Befehlsmandat. Wenn ihr mir alle mal eine Münze gebt, dann könnte ich mir vorstellen, dass ich das tue und alle bezahlen brav und ich spiele dann aber was völlig anderes, dann sind die sauer. Und dann sind die sauer auf mich und im Zweifel ändern sie sich das nächste Mal noch daran und sagen, ey, du hast mich aber echt verarscht das letzte Mal. Und wir haben auch immer einen, und das war der Schildkrötentyp bei uns, der hat uns mit diesen Schildkröten halt sowas von vorgeführt, dass wir dann wirklich gesagt haben, ey, nee, mit dem verbünden wir uns nicht. Wir spielen absichtlich gegen den. Und da kommt es halt auch dann wieder drauf an. Diese Ehre, die ich erwähnt habe, die gibt die Sitzreihenfolge vor und die ist entscheidend, weil es dann darum geht, spiele ich nebeneinander, also nacheinander die Züge, sitze ich nebeneinander, spiele also nacheinander auch meine Züge. Das kann ein tierischer Vorteil sein oder gucke ich so, dass ich in so einer Runde, wo dann insgesamt 7 Mandate gespielt werden und dann kommt es drauf an, das geht der Tischreihe um, wer spielt wann was und so, und dann kann ich mal ausgucken, okay, der spielt das Mandat dann, das könnte für mich total wichtig sein, dann gehe ich mit dem eine Allianz ein. Da fängt es dann an. Und wenn du dann jemanden hast, den du absichtlich eigentlich dissen willst, dann geht es nämlich los. Okay, wo sitzt der? Wann zieht er seine Dinger? Und dann kommt plötzlich doch einer auf die Idee, mit dem eine Allianz einzugehen. Und dann ist natürlich wieder High Life.
Aber das ist jetzt was sich bei euch halt entwickelt hat von Partie zu Partie. Das ist nicht im Spiel vorgesehen. Nicht, dass man das jetzt falsch versteht. Da ist kein Kampagnenmodus oder so drin. Eine Partie ist für sich immer komplett abgeschlossen und dann auch erledigt. Das ist dann halt eher so ein persönliches Ding bei euch, was sich da durchzieht.
Ja, das ist richtig. Obwohl ich davon ausgehe, dass jeder, der das Spiel mehr als einmal spielt, das hat. Also da, ich glaube, das trägt man mit sich. Das ist so ein bisschen, wie hieß früher das Diktatorspiel nochmal? Tropico? Ich meine das Brettspiel.
Runter,
genau, richtig. Das ist auch so ein Spiel, wo Freundschaften dran zerbrechen, weil man sich da ja auch von vorne bis hinten hintergeht. Hat Rising Sun so ein bisschen das Potenzial. Das ist nicht ganz so anarchistisch, aber das kann wehtun, weil du, wie gesagt, was ich vorhin meinte, du sitzt die ganze Zeit da und es kann, auch wenn du weißt, dass du nicht gewinnst, ein sehr genugtuendes Gefühl sein, dass du weißt, dass der andere nicht gewinnt. Also ich habe das bei dem Spiel des Öfteren so, dass ich weiß, okay, ich gewinne nicht, aber ich tue alles, dass der nicht gewinnt. Das, ja, das kann so einen Abend retten. Und das hält einen bei der Stange die ganze Zeit. Weil ich dann ja auch, wie ich vorhin schon sagte, es gibt, du machst eine Entscheidung irgendwann falsch und das kannst du dir hinterher, nach der Partie, kannst du drauf gucken und sagen, okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Und den hast du selber gemacht. Das ist ja das Tolle dran. Es ist nicht schlecht gewürfelt oder so, sondern das ist einfach blöd entschieden.
Wie gesagt, man kann ja auch komplett ehrlich spielen. Also ich bin da immer so eine ehrliche Haut. Ich breche ganz, ganz selten mal irgendwie so ein Bündnis. In den wenigsten Spielen kann man das ja auch machen oder wird motiviert dazu. Hier ist es erlaubt. Man kann es aber ja auch wirklich so spielen, dass man eben Bündnisse auch hält und so weiter. Aber es ist halt ein valides taktisches Werkzeug, was man im Krieg ja auch nutzen kann. Man muss halt mit den Konsequenzen klarkommen, dass dein Mitspieler oder deine Mitspielerin vielleicht auch persönlich in echt auf dich sauer ist. Das ist ja wirklich eine Warnung wert.
Das Tolle ist ja aber daran, weil das halt so wenig Glückselemente hat, gibt es zu jeder Strategie auch eine Gegenstrategie. Und es gibt schon auch den Plan, wenn du zusammensitzt, nebeneinander sitzt und die beiden Königsclans da hast, dann kannst du das Spiel ganz schön dominieren. Und wenn du dann aber hinkriegst, dass die anderen sich auch über Allianzgrenzen hinweg zusammentun, weil es sagt ja keiner, dass ich nicht mit jemand anders trotzdem zusammenspielen kann, obwohl ich nicht offiziell eine Allianz habe mit dem.
Ja, es ist halt nur bei den Kriegssituationen, dann musst du halt quasi gegeneinander kämpfen, aber ja, das ist der einzige.
Genau, aber ich kann ja trotzdem Absprachen treffen, kann ja trotzdem sagen, du, da gehe ich jetzt nicht hin, die Provinz brauche ich jetzt gerade nicht, geh du da rein und dann tun wir uns da zusammen. Also das kann auch eine Möglichkeit sein. Wir hatten jetzt Spiele auch, wo es keine Allianzen gab, weil keiner mit dem anderen Allianzen eingehen wollte. Was total interessant war, das stellt das Spiel nochmal völlig auf den Kopf.
Nochmal eine kurze Sache zu den Minis und zu Kickstarter und Asmodee. Also ich habe jetzt die Asmodee-Version da und das ist, würde ich jetzt mal sagen, die Basisversion des Spiels, ohne jetzt diese ganzen Bonus-Pledges, aber da ist alles drin, was man braucht, damit das Spiel funktioniert. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine abgespeckte Version und da sind auch wahnsinnig viele Minis ja auch schon dabei. Also diese ganzen Figuren sind genauso detailliert wie bei der Kickstarter-Version. Es sind halt aber einige Komfort-Features, sage ich jetzt mal, vielleicht nicht dabei. Es fehlen einige von diesen ganz, ganz großen Monstern und es sind auch, keine Ahnung, zum Beispiel diese der Schildkröten-Clan, die Basen, habe ich bei einem Freund gesehen, die sind da auch richtig so kleine, dicke Schildkröten, die dann auf dem Spielplan sind. Bei mir sind es halt zum Beispiel nur grüne Pappmarker. Ja. Und es gibt aber natürlich auch genauso dann irgendwelche Erweiterungen bei Kickstarter, dass die Plastikmünzen nicht Plastik sind, sondern halt irgendwie kleine Metallmünzen und noch mehr Figuren und noch mehr Figuren und noch mehr Figuren. Bring doch da mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Was von dem Kickstarter-Zeug ist denn jetzt irgendwie, wo du sagst, besonders geil, enttäuscht mich, dass es irgendwie nicht dabei ist bei der Asmodee-Version oder sagst du, die reicht komplett, diese Ladenversion?
Ja, also grundsätzlich ist die Ladenversion sehr schön. Allerdings, wie du schon gesagt hast, sind so ein paar, also das Geld sind so Plastikmünzen. Es gibt diese Mandatsplättchen, die man legt, von denen man auswählt, sind so Pappkarten. Diese Ronin-Tokens sind auch so kleine Pappdinger. Das heißt, du hast sehr viele von diesen Markern auf dem Spielbrett liegen, was für das Regelwerk total super ist, weil du erkennst sehr schnell, was ist eine Figur und was ist ein Marker. Das ist in dem Spiel sehr wichtig, weil eine Figur eine Stärke hat und ein Marker halt keine Stärke. Es gibt so eine Grundausstattung von 8 Monstern in dem Spiel. Diese Monster haben wir noch gar nicht erwähnt, die kann man sich dazu kaufen. Es gibt so Karten, die man noch so kaufen kann. Dazu gehören halt auch die Monster. Das ist so die erste Reaktion, die dann oft kommt bei Leuten, die das erste Mal spielen, die irgendwelche dicken Monsterfiguren dann aufs Brett stellen und sagen, boah, jetzt habe ich dieses dicke Viech und der ist halt trotzdem nur einen wert.
Ja, der ist fünfmal so groß irgendwie.
Und ist halt aber ein Riesenviech. Man muss dazu auch sagen, dass diese Minis fantastisch sind. Also die sind einfach wirklich sehr, sehr gut modelliert und
sehr detailliert das, auch.
Ja. Ja, auch sehr detailliert und sind halt so japanische, also aus der Mythologie so entlehnt. Ich glaube nicht, dass es die zum, also die sollen sehr authentisch sein, wobei ich aber auch gehört habe, dass so ein Affengott dabei ist, den es nicht gibt, wo dann irgendjemand eher seinen Kumpel mal verarscht hat von den Designern, weil er den nachempfunden hat. Aber es gibt sehr skurrile und auch sehr ein bisschen brutale Typen, also auch so einen, der so Leichen an seinem Stiel hängen hat und so komische, so komische Schleimkopfmonster, die so ein bisschen aussehen wie das Monster aus The Ring aus dem Film, bloß übereinander getürmt 15 Mal. Es gibt so Drachen. Also die sehen alle fantastisch aus. Die sind in der Grundversion auch dabei, 8 Stück. Beim Kickstarter gab es dann noch exklusiv ein paar mehr. Es gibt eine Monster-Erweiterung, und diese Göttererweiterung, die kommt jetzt auch in den Handel, hatte ich vorhin mal gesagt. Die Monstererweiterung wird auch nochmal kommen. Da sind nochmal 4 extra Monster drin.
Aber die verändern das Spiel jetzt nicht so grundlegend, wenn du da jetzt noch ein paar andere Monster dabei hast. Das ist dann eher so liebhabermäßig.
Ja, ich würde schon sagen, also diese Göttererweiterung, dass die Götter richtig auf die Karte bringen, die macht total Sinn.
Aber da ist ja auch eine Mechanik mit dabei, das meine ich jetzt. Bei den Monstern sind ja nur Figuren, aber bei dieser anderen Erweiterung ist ja wirklich ein Spiel.
Ja, da gibt es ein paar schöne Effekte und ein paar neue Kombinationsmöglichkeiten, ja, wenn ich da so ein Monster habe. Das ist schon cool. Was ich viel, viel wichtiger finde, ist Metallmünzen. Ja. Da kann man aber auch irgendwie kleine Yen-Stücke sich kaufen. Ich habe mir dann irgendwie über eBay noch, weil ich bei mir diese Metallmünzen halt nicht dabei waren beim Kickstarter, da konnte man so irgendwie $5 extra zahlen, das habe ich nicht gemacht. Die habe ich mir irgendwie später nochmal nachgekauft für viel zu viel.
Ich hab die auch, Charterstone verwende ich inzwischen immer. Da sind so Metallmünzen dabei gewesen, die...
Das ist halt ist halt irgendwie geiler. Und aber das Allerbeste, neben den Schildkrötenfigürchen von diesen Festungen, sind diese Mandate, die als so eine dicken, sehr haptischen Jeton-Dinger kommen. Also wenn ich jetzt...
So ein bisschen wie bei Azul, oder? So dieses schöne, klickige...
Genau, also wenn ich die einmal so klicke, weiß jeder sofort, was gemeint ist. Und den Sound zu haben, wenn du diese Dinger auf den Tisch legst oder miteinander, derjenige, der die Mandate auswählt, der klickt die natürlich immer so ein bisschen hin und her. Das ist schon einfach ein viel geileres Gefühl. Und das macht dieses Spiel aufzupimpen, macht total Sinn. Da bin ich total drauf abgegangen dann. Ich habe angefangen, meine Figürchen zu bemalen. Ich habe, keine Ahnung, mir diese ganzen Sachen nachgekauft. Und da gibt's dann irgendwann den Wehmuttropfen, dass es Sachen gibt, die sind Kickstarter-exklusiv und die kriegst du nicht mehr. Mhm. Oder wenn, dann für völlig übertriebenes Geld.
Ja.
Das ist ein tierischer Nachteil. Aber so den Grund, so dieses Grundbling-Bling, das kann man sich selber ziemlich einfach dazu machen.
Ja, also die LAN-Version hat eben auch schon sehr viel Show-Effekt, sage ich mal, durch diese großen Figuren. Es sind halt ein paar Kleinigkeiten, die aus produktionstechnischen Gründen vom Budget einfach nicht mit drin sind, wie eben diese Plastik-Tokens, die du gerade schön geklickt hast. Die Strongholds, also die Basen, sind eben nur Pappmarker. Und diese Allianz-Tokens, die sind ja auch nicht dabei. Also ich habe auch mal diese Kickstarter-Version gespielt.
Genau.
Allianz, diese Yin-Yang-Zeichen, nenne ich es jetzt mal, wo du quasi so so tropfenförmige Plastikdinger hast, die sind halt in der Standardversion auch nicht mit dabei. Aber auch diese Plastikflaggen, die man aufstellen kann, wo jetzt das Kriegsgebiet ist, das sind alles so Luxussachen, würde ich jetzt mal sagen, die das Spielgefühl zwar ein bisschen von der Haptik erhöhen, aber eben jetzt nicht grundlegend dir was wegnehmen. Was aber fehlt, ist dieser zusätzliche Fox-Clan, oder? Der war wirklich jetzt rein
Kickstarter-exklusiv. Genau. Ja. Der Fox-Clan ist aber so ein Hass-Clan, den finden ganz viele auch doof. der ist jetzt nicht so spielentscheidend. Es gibt nachher noch zwei weitere Clans, die werden auch als Erweiterung noch kommen. Sonne- und Mond-Clan, die bringen nochmal eigene Götterfigürchen mit. Das kommt als Erweiterung dann auch noch in den Handel. Der Fox-Clan, ja, auf den kann man verzichten. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, dass in dieser Grundbox ist genug, um ein geiles Spiel zu haben. Mit dieser Göttererweiterung, die Kami Unbound-Erweiterung, macht total Sinn, die noch dazu zu kaufen, weil es das Spiel nochmal eine Stufe besser macht. Diese Plastikfähnchen und so weiter geben ein bisschen mehr Übersicht nachher, finde ich persönlich. Es sieht besser aus auf dem Tisch, aber dieser Grundkarte, die ja auch übrigens riesig ist, ist qualitativ total gut. Also überhaupt kein Nachteil. Wir haben uns irgendwann dann diese komische Gummimatte, Neoprenmatte noch besorgt, über eBay, da haben wir in der Spielrunde dann zusammengelegt. Die ist dann halt noch mal größer und da passen dann die Figürchen noch besser drauf und so. Braucht man halt nicht.
Ja, das ist dann wirklich halt für die Leute, die halt sagen, okay, ich habe jetzt alle meine Figürchen bemalt und ich spiele nichts anderes mehr, dann will ich auch irgendwie alles haben. Aber das ist alles nicht nötig. Die Box ist ja schon riesig genug. Also diese Ladenversion ist ja schon irgendwie gefühlt 3 Kilo schwer und so groß wie 2 Brettspiele übereinander gestapelt. Ja. Also was da schon alles drin ist, ist schon erstaunlich. Ja.
Und ich glaube, um dann nochmal zurück auf diese Familientauglichkeit zu kommen, das ist ein Spiel, das macht Sinn, das in der Gruppe zu spielen mehrmals, weil man diese Strategien, die sich da so entfalten, die mit jedem dieser Clans anders ist und mit jedem Allianzpartner anders sein kann, macht Sinn, das ein paar Mal zu spielen.
Ja.
Deshalb, wenn man zu dritt spielt, dauert das übrigens nicht 5 Stunden, sondern irgendwie nur 2. Mhm. Das potenziert sich dann nachher. Wird so ein bisschen länger, wenn je mehr Leute da dabei sind dann und je mehr Leute dann versuchen, sich gegenseitig in die Pfanne zu hauen, dann wird es halt länger.
Ich finde auch 3 oder 5 ist eigentlich die ideale Kombination, wenn es halt ungerade ist, oder? Das ist für das Spiel eigentlich fast geil.
Ja, ich finde es am schönsten, wenn es einen gibt, der sich erstmal so ein bisschen außen vor fühlt, als alleiniger, einsamer Wolf, der da irgendwann also merkt, dass er eigentlich entscheidend auch eingreifen kann. Und man bleibt ja nicht das ganze Spiel allein unbedingt, ne? Also muss man auch sagen, das kommt halt dann aufs Verhandeln drauf an. Und das würde ich halt auch jedem raten, der das spielt, anfangen zu reden, Leute zu belabern, Angebote machen. Das bringt in diesem Spiel nochmal eine ganz neue Ebene rein.
Wunderbar. Also ein Expertenspiel für Leute, die gerne verhandeln, gerne betrügen, aber nicht unbedingt müssen. Und natürlich, man muss schon ein bisschen auf dieses Fantasy-Japan-Setting stehen. Das ist auch vom Thema, glaube ich, her nicht jedermanns Sache. Aber ich finde es mechanisch wirklich sehr elegant gelöst alles. Richtig, richtig gutes Spiel. Absolute Empfehlung von mir. Wenn man das jetzt rausgehört hat, dass einen das irgendwie in einer gewissen Weise anspricht, sollte man das mal ausprobieren. Bevor man sich da jetzt irgendwie verschuldet, schaut mal, ob es irgendjemand hat, der euch das Spiel erklärt, der bei dem ihr mal mitspielen könnt. Aber ist so jetzt zu kaufen, diese ganzen Erweiterungen, hast du ja schon gesagt, ist eh schwierig. Also die Kickstarter-Version ist jetzt nicht nochmal neu aufgelegt oder so. Aber die Ladenversion kriegt man, glaube ich, so für um die, naja, unter 100 Euro kommt man, glaube ich, mit der Grundversion schon weg, oder? Wenn man im Laden
ist. Ja, ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt den Preis nicht. Ich glaube, es liegt bei 70 Euro für die Grundbox. Und ich denke mal, die Erweiterung liegt so bei 30 dann auch. Aber man muss ja nicht sofort damit einsteigen. Also ich glaube, Grundregel gilt ja wie bei allen Spielen, erstmal selber mal spielen, bevor man kauft. Ne? Ist ja immer so der Kickstarter-Fehler. erstmal ausprobieren, bevor man weiß, ob man es mag oder nicht. Und dann davon höher gehen. Man kann Simon anschreiben. Die haben Sie schicken jetzt erstmal, es gibt immer noch Leute, die ihre Pledges nicht bekommen haben, alle, aber die haben so Restbestände, die man dann bei denen direkt kaufen kann, wenn man da Bock drauf hat. Oder man wartet halt über Asmodee, da kommen die wichtigsten Sachen auch nach. Also da, glaube ich, kommt man schon ran.
Wunderbar. Ansonsten mal bei mir oder bei dir melden. Erklären wir. Ja. Sehr schön. Gut, dann vielen Dank. Auf jeden Fall ein faszinierendes Spiel. Danke, dass du uns das ein bisschen näher gebracht hast hier. Und man findet dich natürlich auch im Brettspiel-Channel. Du spielst ja nicht nur Rising Sun, aber schon sehr viel.
Nein, ich spiele auch durchaus andere Spiele. Ich habe mich jetzt an das sehr chillige Azul gewöhnt, wo man so sehr gut so ein bisschen gemeinsam friedlich am Tisch sitzt und kleine Fliesen legt.
So ein bisschen runterkommen nach dem Fleisch von
Rising Sun. Genau, spiele ich auch gern. Nein, es kommt ja wie immer auch bei anderen Spielen immer sehr drauf an. Oder bei Büchern. Was mag man eigentlich? Welche Gruppe hat man? Was spielen die Leute gerne? Wenn man Leute hat, mit denen man sich gern hintergeht und wo man dann auch gerne mal einen Abend bei Pizza und Keksen sitzt, dann ist Rising Sun genau die richtige Wahl. Wunderbar. Kann ich nur schwerstens empfehlen. Es ist auch besser als Blood Rage.
Das habe ich tatsächlich noch nicht gespielt, das Blood Rage. Ich habe nur eben dieses, was du vorhin gesagt hast, Cry Havoc gespielt, wo ich auch sofort eben diese Begeisterung hatte für dieses Kampfsystem, dass man eben auch nicht nur kämpft, sondern Feinde nimmt. Aber Blood Rage habe ich tatsächlich auch verpasst, diesen Hype.
Cry Havoc geht ja total ab in Amerika, habe ich gehört. Da gibt es richtig Turniere und so. Habe ich selber auch noch nicht gespielt, ist aber auch sehr spannend.
Ist wirklich sehr ähnlich zu Rising Sun. Also man merkt diese Parallelen schon, auch du hast auch unterschiedliche Clans sozusagen, ist halt einfach so ein bisschen futuristisch, aber es sind schon sehr viele Parallelen zwischen Rising Sun und Cry Havoc zu sehen, auf jeden Fall. Müssen wir auch mal drüber sprechen. In einer weiteren Folge Librett. Gut, vielen Dank dir und wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder. Macht's gut. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.